Sci-Podcast Deutschland.
Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu dieser Sendung, in der wir uns heute mit einer der Kernaussagen von Satya Sai Baba beschäftigen möchten, nämlich der Einheit der Religionen. Dieses Mal wollen wir etwas mehr über den Monat Ramadan erfahren. Dazu hat uns Marian Bremer am 1. Mai 2021 einen Beitrag per Zoom aus Istanbul übermittelt. Zu der Zeit wurde dort gerade der Ramadan gefeiert. Vielleicht erinnern Sie sich an eine Sendung mit Marian Bremer, die wir 2015 aufgenommen haben. Damals war er mit 23 Jahren noch ein junger Erwachsener und, wie er selbst sagte, gerade auf dem Sprung nach Istanbul, wo er dann auch auf seine heutige Frau traf. Die Kultur dort und die Sufis hatten ihn fasziniert und, wie er damals betonte, hätte er ohne die vielen Jahre mit Swami, mit 5 Jahren kam er das erste Mal mit seinen Eltern nach Prashanti, also ohne die vielen Jahre mit Swami hätte er sich möglicherweise dieser fremden Kultur gar nicht öffnen können. Marian lebt heute, wie gesagt, in Istanbul. Die letzten 10 Jahre hat er sich dem Studium der Weisheit des Islam, der Praxis der Sufi-Musik, der Kalligraphie und dem Studium von Rumi gewidmet. Er hat Universitätsabschlüsse in Iranologie und in Zivilisationskunde. Außerdem hat er Türkisch und Persisch an der Uni studiert. Tja, das ist aus unserem jungen Erwachsenen inzwischen geworden. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich bin einfach sprachlos. Ganz toll. Unsere jungen Leute. Am Anfang seines Berichts reagiert er auf eine Anmoderation, aber sie bezieht sich nicht auf unsere eben gerade gehörte, sondern auf die Originalbegrüßung über Zoom, die wir aus tontechnischen Gründen leider nicht mit übernehmen konnten. Wir legen diese Stunde Bhagavan Sri Satya Sai Baba in Demut zu Füßen.
Saidam und Salamu Alaikum euch allen aus Istanbul. Es freut mich wirklich sehr, hier zu sein am 19. Ramadan. Heute ist der 19. Ramadan. Gerade wurde das Fasten gebrochen. Und ich möchte mich kurz bedanken erstmal für die großzügige Ankündigung, die ja, glaube ich, eine Übersetzung von meiner Homepage gewesen ist, von Englischen ins Deutsche. Und das hatte zur Folge, dass das im Englischen ja recht unschuldige Wort Scholar im Deutschen als Gelehrter übersetzt wurde. Was mich amüsiert hat, denn das lässt mich ungefähr 10-mal so weise erscheinen, wie ich eigentlich bin. Also hier erstmal nochmal ein bisschen Bescheidenheit. Und die Sufis würden, glaube ich, darauf antworten, alles Wissen ist Gottes, alles Wissen gehört Gott. Und in diesem Sinne möchte ich gerne mit einem Gebet, einem Mantra beginnen, der Fatiha. Und dann haben wir 2 Teile. Im ersten Teil möchte ich ein bisschen darauf eingehen, was ist überhaupt der Ramadan und wie wird er praktiziert in den unterschiedlichen Kulturen der islamischen Welt. Und im zweiten Teil geht es dann mehr um die spirituelle, die innere Bedeutung des Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Also, was ist der Ramadan, hatten wir gesagt. Damit wollen wir anfangen. Der Ramadan, viele von euch haben sich sicherlich schon mit dem Islam beschäftigt. Die Einheit der Religion ist ja auch eines der Merkmale von Swamis Lehre. Deswegen wird es einigen vielleicht bekannt vorkommen. Der Islam hat 5 Säulen, auf denen diese Religion ruht und die Bedingungen sind des Glaubenslebens. Die erste Säule ist die Shahada. Das ist das islamische Glaubensbekenntnis und die Erkenntnis, dass alles Gott ist, dass alles eins ist, dass Gott eins ist. Die zweite Säule ist Salah. Salah ist das Gebet, das Ritualgebet, was die Muslime 5-mal am Tag praktizieren, sozusagen um sich immer wieder zurückzuholen und Gott zuzuwenden, mitten im Alltag. Die dritte Säule ist das Zakat. Zakat ist das Geben von Almosen, aber nicht nur in Form von Geld, sondern es kann auch in Form von Dienst sein, also praktisch das Element des Seva. Die vierte Säule ist die Hajj, die Pilgerfahrt nach Mekka. Und die fünfte Säule ist der Ramadan, das Fasten im Ramadan. Also es ist eine der 5 Grundprinzipien des Islam. Manche sagen sogar, dass der Ramadan die spirituellste Säule des Islam ist. Warum? Weil der Ramadan von all diesen Säulen die höchste Selbstdisziplin erfordert. Es ist das größte Sadhana, um es so auszudrücken. Es ist ein Test an alle Muslime, an alle Gläubigen, um zu sehen, wie ernst man es mit seiner Religion meint. Weil es ist gleichzeitig auch die persönlichste Form des Gottesdienstes. Zum Beispiel das Gebet 5-mal am Tag hat immer noch so eine soziale Komponente. Man geht in die Moschee, man verrichtet das Gebet zusammen mit anderen oder man verrichtet es zu Hause und die Familienmitglieder schauen einem dabei zu. Beim Ramadan ist es anders. Beim Ramadan kann niemand wirklich im Freundeskreis oder in der Familie überprüfen, ob man jetzt wirklich fastet oder insgeheim zwischendurch doch mal was nascht. Insofern ist der Ramadan wirklich eine Praxis, die nur zwischen Gott und dir selbst sich abspielt. Jetzt möchte ich ein Zitat von Swami bringen. Ich glaube, das ist ein guter Ausgangspunkt, um ein bisschen tiefer einzudringen. Das Zitat stammt aus einer Ansprache aus dem Jahr 1983 und beschreibt sehr schön, worum es im Ramadan geht. Der Monat Ramadan ist der heiligen Aufgabe gewidmet, sich an die Lehren von Mohammed zu erinnern und sie zu praktizieren, um jene Stufe der Einheit und Reinheit zu erreichen, die wahrhaft göttlich ist. Der Islam misst dem Mond, welcher die Monate reguliert, große Bedeutung bei. Mit dem Darshan, der Sichtung des Neumonds, beginnt das Ramadan-Fasten und wenn der Neumond wieder gesehen wird, endet das Fasten. Fasten ist nicht nur der Verzicht auf Essen und Trinken, es bedeutet, den Körper, die Sinne und den Geist einer strengen Disziplin zu unterwerfen. Das Fasten beginnt bei Sonnenaufgang und wird erst nach Sonnenuntergang gebrochen. Früh um 4 Uhr morgens steht man auf, das Gebet beginnt und den ganzen Tag über wird die ständige Erfahrung von Gottes Gegenwart gesucht. Dies ist die Bedeutung von Upavasa, Fasten. Während des Ramadan-Monats wird Rivalität vermieden, Hass wird ausgesetzt und alle Folgen der gleichen spirituellen Kur in einer Atmosphäre der Brüderlichkeit. Der Koran betont, dass alle ein Gefühl der Einheit, der gegenseitigen Verbindung, der selbstlosen Liebe und der Immanenz des Göttlichen kultivieren sollten. Da der Islam Hingabe an Gott bedeutet, gehört derjenige wirklich zum Islam, der in Frieden und Harmonie sowie im Geist der Hingabe in der Gesellschaft lebt. Der Islam besteht auf einer vollständigen Abstimmung von Gedanke, Wort und Tat. Muslimische heilige Männer und Weise haben betont, dass wir die Gültigkeit des Ich, das sich für den Körper hält, und des Ich, das sich für den Verstand hält, untersuchen und zu dem Schluss kommen müssen, dass das wahre Ich das Selbst ist, das sich nach dem All-Selbst nach Gott sehnt. Fasten und Gebete während des Monats Ramadan sind speziell darauf ausgerichtet, diese Erkenntnis zu erwecken und zu manifestieren. Ja, damit ist eigentlich alles gesagt. Ich könnte jetzt auch Schluss machen, aber werde trotzdem versuchen, noch ein bisschen tiefer in die Materie einzudringen. Der Ramadan wird auf Arabisch der Sultan unter den Monaten genannt. Warum ist das so? Was macht den Ramadan unter den 12 Monaten so besonders? Was hebt ihn so hervor? Es wird gesagt, dass die Offenbarung des Koran in einer der letzten Nächte des Ramadans begann. Koran ist für die Muslime das direkte Wort Gottes, also die direkte Offenbarung. Hier liegt der große Unterschied zur Bibel. Die Bibel ist ja eine Zusammenstellung, das Neue Testament ist eine Zusammenstellung von verschiedenen Autoren, verschiedenen Texten. Im Koran ist es tatsächlich das direkte gesprochene Wort Gottes empfangen durch Mohammed. Und Mohammed zog sich schon in seinen jungen Jahren oft zur Meditation zurück in die Berge. Und es war in einer dieser Zeiten des Rückzugs im Alter von 40 Jahren, dass er in einer Höhle bei Mekka zum ersten Mal die Stimme Gabriels, des Erzengel Gabriels, den wir auch im Christentum kennen, hörte, die sagte Iqra. Iqra bedeutet lies. Und diese Stimme wies Mohammed an, zu wiederholen. Also sie sprach zu ihm und wies ihn an, zu wiederholen. Und Mohammed war vollkommen schockiert, außer sich, rannte aus der Höhle, so wird erzählt, in Angst, in Verwirrung. Ja, bin ich denn jetzt verrückt geworden? Ist das Schizophrenie? Er rannte hinunter von dem Berg, ging zu seiner Frau, die einige Jahre älter war als er, Khadija, und suchte nach Hilfe, suchte nach Zuflucht. Also das war der Beginn dieser göttlichen Offenbarung. Und es dauerte an über einen Zeitraum von 23 Jahren, dass der Koran offenbart wurde. Und die Heiligkeit des Ramadan rührt eben daher, dass mit dem Ramadan, mit der Koranoffenbarung ein neuer Kontakt zwischen Gott und den Menschen hergestellt wurde, zwischen Mohammed und Gott und damit ein Geschenk eigentlich an die gesamte Menschheit, wovon Muslime auch heute noch zehren, wenn sie den Ramadan begehen. Swami hat ja in seinem Zitat schon den Neumond erwähnt, also genauso wie auch in der indischen Spiritualität spielt der Mond im Islam eine große Rolle. Also um den Ramadan zu beginnen, suchen die Muslime den Himmel nach der ersten Mondsichel ab, nach dem Neumond. Während unser Kalender ist ja ein Sonnenkalender, der dem Lauf der Sonne folgt. Und das hat zur Folge, dass sich die Zeit des Ramadans jedes Jahr nach unserem Kalender um 10 oder 11 Tage nach vorne verschiebt. Denn das islamische Mondjahr hat nur 355 Tage. Zum Beispiel 2017, das war das Jahr, in dem meine Frau und ich geheiratet haben, am 26. Mai, das war der Vorabend des Ramadan. Während in diesem Jahr, 2021, der Ramadan am 12. April begann. Und im nächsten Jahr wäre es dann der 1. April. Das hat außerdem auch zur Folge, dass ein Muslim, der in Deutschland lebt, Jahre erleben wird, in denen das Fasten viel leichter fällt, nämlich wenn der Ramadan auf den Winter fällt, da sind ja die Tage viel kürzer, und dann aber Jahre erlebt, wo das Fasten viel schwerer fällt. Also wenn der Ramadan gerade im Juni ist, was wir vor 5, 6 Jahren hatten, dann kann man auch schon mal 16, 17, 18 Stunden fasten. Und Muslime in Nordrussland oder in Finnland, die haben es dann natürlich noch viel schwerer. Wir hatten schon gesagt, dass der Ramadan die Praxis ist, die am meisten Selbstdisziplin erfordert. Und das verlangt natürlich einen großen Glauben, eine große Überzeugung und eine große innere Sicherheit. Anders als im Christentum, wo es das Fasten ja auch gibt, zwischen Aschermittwoch und Ostern, aber es kaum noch praktiziert wird und sowieso die allermeisten Christen ihr spirituelles Leben vergessen und vernachlässigt haben heutzutage. Anders ist es in der islamischen Welt, wo diese Praktiken wie das Ramadan-Fasten, die fünf Gebete, wirklich noch sehr eine wichtige Rolle im Alltag spielen und ein Großteil, würde ich sagen, doch der Muslime diesen Geboten zu folgen versucht. Obwohl es natürlich auch viele Muslime gibt, die sozusagen Kulturmuslime sind. So wie man an Weihnachten zur Kirche geht, aha, okay, dann faste ich halt mal einen Tag oder geh mal im Ramadan zur Moschee. Das haben wir natürlich auch. Die Frage, die oft aufkommt, die ich auch öfters höre, gerade mit dem deutschen Verstand, ja, ohne Essen und Trinken, ist das denn überhaupt gesund? Kann das denn überhaupt gehen? Und ich glaube, die Antwort hier ist wirklich diese Anbindung an eine höhere Realität. Also es ist nicht so direkt die Verstandesebene, ja, okay, ich faste jetzt und wie geht's meinem Körper und das alles irgendwie so durchzukalkulieren. Nein, es ist wirklich die Intention, also die Absicht dahinter und die Kraft, die daraus erwächst, die den Menschen, das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, durch diese 30 Tage des Fastens trägt. Wie sieht das Fasten aus? Vor Sonnenaufgang, in der Zeit, wo es gerade beginnt zu dämmern, also es ist schon noch so eine Stunde vor Sonnenaufgang ungefähr, wird das letzte Mal gegessen. Das wird Sahur genannt. Meistens versucht man, etwas zu essen, was gut Energie gibt über den Tag. Zum Beispiel, also bei uns gibt es zum Beispiel Porridge oder auch mal Nudeln, Kohlenhydrate. Es gibt auch Leute, die essen nur Datteln morgens. Und Datteln geben ja auch viel Energie. Und im Koran heißt es dann, wenn wir einen weißen Faden von einem schwarzen Faden unterscheiden können, dann muss das Fasten beginnen. Also das weist darauf hin, wenn es so hell wird, dass wir einen weißen von einem schwarzen Faden unterscheiden können, dann hört das Essen auf. Und das ist in der Stadt natürlich ein bisschen schwierig. Ständig sind irgendwelche Lichter und man kann eigentlich 24 Stunden den Faden unterscheiden. Deswegen achten wir dann des Morgens auf den ersten Gebetsruf. Also der erste Gebetsruf, das ist im Moment so ungefähr um 4.20 Uhr morgens. Das ist das Signal, jetzt ist Schluss, jetzt wird gefastet. Gegessen und getrunken wird dann wieder nach Sonnenuntergang. Das ist ungefähr im Moment nach Istanbuler Zeit 20.07 Uhr. Was sagt der Koran zum Fasten? Der Koran weist immer wieder darauf hin, dass das Fasten für Gott allein praktiziert werden muss. Nicht für das Ego, um zu zeigen, oh, ich bin ja so fromm und ich faste, sondern wirklich um die Aktivierung des höheren Selbst. In der zweiten Sure, Vers 185, heißt es, der Monat Ramadan ist es, in dem der Koran als Rechtleitung für die Menschen herabgesandt wurde und als klarer Beweis der Rechtleitung und der Unterscheidung. Wer also von euch in dem Monat zugegen ist, der soll in ihm fasten. Und wer krank ist oder sich auf einer Reise befindet, soll eine Anzahl anderer Tage fasten. Gott will es euch leicht machen, er will es euch nicht schwer machen. Also hier hören wir schon die Ausnahmen. Wer ist ausgenommen von diesem Fasten? Menschen, die reisen. Also wenn man unterwegs ist, muss man nicht fasten. Man kann das dann nachholen hinterher. Also sozusagen die Tage, die man auf Reisen war, später dann nochmal nachfasten. Außerdem Schwangere, Frauen während ihrer Menstruation. Ich denke, das ist vor allem aus gesundheitlichen Gründen, genauso wie auch zum Beispiel in Indien ja Frauen während der Regel nicht an religiösen Zeremonien teilnehmen. Außerdem Kranke, ältere Menschen und auch Menschen, die sich das nicht zutrauen und sagen, ich möchte nicht den ganzen Ramadan fasten, die fasten dann zum Beispiel nur die letzten 10 Tage. Wer sich schwer tut und Tage verpasst beim Fasten, der kann stattdessen pro verpassten Tag eine Spende leisten. Und diese Spende wird so bestimmt, man versucht einen Betrag zu finden, der an einem Tag eine Familie ernähren kann. So ist es zumindest wird es in der Türkei gehandhabt. Das nennt sich Fitre in der Türkei und das ist im Moment ein Betrag von 28 Lira, ungefähr 3 Euro. Kinder werden langsam an das Fasten herangeführt, zunächst halbtags und ab der Pubertät dann auch ganztags. Ich habe zum Beispiel einen Freund aus Syrien, Ali, dessen Sohn Mohammed, der ist jetzt 11 Jahre alt, der hat mir letztes Jahr ganz stolz erzählt, ich habe diesen Ramadan komplett durchgefastet. Also oft ist es dann auch wirklich der Wille der Kinder oder so eine Art Ehrgeiz. Jetzt dieses Jahr möchte ich auch mal selbst fasten können. Manche bleiben des Nachts wach übrigens zwischen dem Fastenbrechen und zwischen dem letzten Mahl. Allerdings ist das nicht so, wie es eigentlich gedacht ist. Also wir versuchen immer meist ein paar Stunden zu schlafen. Dann, wie gesagt, um 4 Uhr aufstehen, Fastenbrechen, 4.20 Uhr Schluss. Dann haben wir eine Morgenmeditation, die wir im Moment mit unserer Community haben hier in Istanbul. Über Zoom treffen wir uns und meditieren zusammen. Und dann traditionellerweise gibt es Koranlektüre oder man liest irgendwelche heiligen Texte oder versucht möglichst lange noch, bevor die Müdigkeit dann zu groß wird, möglichst lange noch in dieser Atmosphäre zu bleiben. Im Hinduismus spricht man ja auch immer von der Brahma Murti, also der Stunde Gottes, wirklich diese Zeit vor dem Sonnenaufgang, die genau auch hier im Islam eine wichtige Rolle spielt. Jetzt so ein bisschen noch was zu den kulturellen Aspekten des Ramadans. In der Nicht-Corona-Zeit, also wir haben jetzt den zweiten Ramadan zu Corona-Zeiten, ist natürlich viel los auf den Straßen. Die Menschen besuchen einander zum Fastenbrechen. Es ist besonders segensbringend, also Gäste einzuladen, für Gäste zu kochen. Oft quellen die Häuser über vor Gästen, also möglichst großzügig zu sein, den Nachbarn Essen zu bringen. Früher in Istanbul, in dem Viertel, in dem wir leben, war es auch gang und gäbe, dass besonders Christen und Juden die Muslime besucht haben zum Fastenbrechen, um ihnen alles Gute und Segen zu wünschen. Und dann wurde gemeinsam gegessen. Und das natürlich geht jetzt im Moment alles leider verloren, aufgrund der aktuellen Gegebenheiten. Aber weiterhin ist der Ramadan der fröhlichste Monat unter den Muslimen. Die Moscheen werden geschmückt und sobald der Gebetsruf am Abend ertönt zum Fastenbrechen, ändert sich die Atmosphäre auf den Straßen. Die Menschen gehen raus, es wird gegessen, die Teehäuser öffnen sich, während tagsüber die Stimmung eher ruhig und manchmal sogar lethargisch ist. Ein paar Ramadan-Traditionen möchte ich euch noch erzählen. Das ist, glaube ich, ganz unterhaltsam. Wenn wir von der islamischen Welt sprechen, dann haben wir eine Geografie, die vom Senegal in Westafrika bis nach Indonesien in Ostasien reicht. Also das ist mehr als die Hälfte des Globus. Und Muslime machen ungefähr ein Viertel der Weltbevölkerung aus, also 1,8 Milliarden Menschen. Das heißt, dementsprechend haben wir ganz viele verschiedene Bräuche zum Ramadan. In der Türkei zum Beispiel ist es üblich, dass vor dem letzten Frühstück, also dem Sahur, das ist ungefähr so um 3:30 morgens, jemand mit einer Trommel durch die Straßen zieht und die Leute aufweckt, damit sie wissen, jetzt stehen sie auf und jetzt können sie nochmal essen. Außerdem gibt es eine Tradition, die nennt sich Dishkilasse. Das bedeutet so viel wie Zahnmiete. Zahnmiete, was heißt das? Das ist ein Geschenk, was der Gastgeber den Gästen beim Fastenbrechen gibt. Es kann Geld sein, es kann auch eine kleine Aufmerksamkeit sein. Und was ist der Gedanke dahinter? Der Gedanke ist, den Gästen zu danken, dass sie gekommen sind, um von meinem Tisch zu essen. Also sozusagen, dass die Gäste mir die Gelegenheit gegeben haben, zu dienen. In Marokko gibt es keinen Trommler, sondern da gibt es jemanden, der mit einem Blashorn durch die Straßen geht. Das ist dann vielleicht noch mal ein bisschen lauter, um die Leute aufzuwecken. In Ägypten werden die Straßen mit bunten Laternen dekoriert. In Indonesien steigen die Menschen vor Ramadanbeginn in Quellen, in natürliche Quellen, um sich von Kopf bis Fuß zu reinigen oder auch in Flüsse oder in Swimmingpool, das ist die moderne Variante. In Pakistan zum Ende des Ramadan bemalen die Frauen ihre Hände mit Henna. In Ägypten und im Libanon gibt es eine andere ganz interessante Tradition, dass das Fastenbrechen am Abend mit einem Kanonenschuss eingeläutet wird. Und da steckt eine lustige Geschichte hinter. Und zwar in Kairo im 15. Jahrhundert soll es einen Gouverneur gegeben haben, der hatte eine neue Kanone, auf die er sehr stolz war. Und er wollte diese Kanone gerne ausprobieren. Und aus Versehen, das war dann eine Fehlzündung, ging die Kanone bei Sonnenuntergang im Ramadan, ging die Kanone hoch. Und mit diesem Schuss, den natürlich alle Leute in der Stadt gehört haben, dachten die Leute, oh, jetzt können wir unser Fasten brechen. Aber es war noch nicht so weit eigentlich. Hinterher Aber haben die Leute gesagt, oh, das ist eigentlich ein gutes Signal. Damals gab es ja noch keine Smartphones und keine Armbanduhren. Das wollen wir beibehalten. Und bis heute hat sich dieser Brauch in Ägypten und auch im Libanon erhalten. Dann zum Ende des Ramadans gibt es ein spezielles Gebet, das Eid-Gebet oder das Bayram-Gebet auf Türkisch, wo dann die Menschen zusammenkommen gegen Mittag, das ist der erste Tag nach dem Ramadan, sich die Hände reichen, sich gratulieren gegenseitig. Es ist eine Feststimmung in der Luft, es werden Geschenke ausgetauscht und in manchen Ländern besucht man dann am Ende des Ramadans auch nochmal die Verstorbenen. Man geht also zum Friedhof, betet an den Gräbern der Verstorbenen, um die Ahnen sozusagen auch nochmal in diesen Segen hineinzuholen. Also ihr habt wahrscheinlich gemerkt, von all diesen Traditionen, der Gemeinschaftsaspekt und die Nächstenliebe, die Solidarität sind sehr wichtig. Also der Ramadan ist eine Religion der Solidarität mit den Schwächeren, mit den Arbeitern, mit den Schwachen, mit den Wehrlosen und so weiter. Also im Grunde war die Botschaft Mohammeds auch eine soziale Revolution. Da könnte man auch viel noch zu erzählen, aber es sprengt ein bisschen den Rahmen von heute Abend. Aber diese Unterstützung von Armen, dieses Streben nach Gerechtigkeit liegt also auch im Zentrum des Ramadan. Und gleichzeitig die Kultivierung von Eigenschaften wie Güte, Großzügigkeit, Demut, Nächstenliebe. Also sozusagen Gott auf Erden sichtbar zu machen in seinen Handlungen, in all seinen Gedanken, in Wort und Tat. So wie Swami auch am Anfang gesagt hat, der Islam strebt eine Einheit von Gedanke, Wort und Tat an. Jetzt möchte ich noch ein bisschen näher auf die spirituellen Aspekte des Ramadan eingehen. Das Wort Ramadan stammt von der arabischen Wurzel ab Ramada. Und das beschreibt glühende Hitze, die Hitze der Sonne, welche die Steppenerde verbrennt. Man kann das so sich ganz gut vorstellen, der heiße Wüstensand in Arabien. Das ist die Hitze, die das Ego zum Schmelzen bringt. Es gibt auch das Bild im Sufismus der Alchemie. Alchemie ist ja so dieses alte Wissen so von der Transformation von Rohmetall oder niederem Metall in Gold. Also zum Beispiel Blei in Gold zu verwandeln durch Hitze und durch spirituelle Prozesse. Und das ist eben so ein bisschen das Bild, was dahinter steckt. Also dieser Transformationsprozess der Seele von Blei zu Gold. Rumi sagt in seinem Masnavi, die ursprüngliche Nahrung des Menschen ist Gottes Licht. Tiernahrung ist ihm unbekömmlich. Doch wegen Krankheit ist sein Geist dem verfallen, dass er tags und nachts dieses Wasser und diesen Lehm speisen muss. Was meint Rumi hier mit Tiernahrung? Die Sufis sagen, das Tier ernährt sich durch den Mund. Aber der Mensch, die eigentliche Nahrung des Menschen, ist eine Ernährung durch den Geist und durch das Herz. Es geht nicht darum, irgendwie Tiere abzuwerten, aber hier einfach zu zeigen, dass für den Menschen noch eine ganz andere Art der Ernährung gibt. Und es ist eben das Gotteslicht, was die eigentliche Nahrung ist, nach der wir streben sollten. Und das ist jetzt nicht unbedingt Lichtnahrung, so wie wir es heute irgendwie manchmal sagen. Ah ja, hast du auch schon umgestellt auf Lichtnahrung? Vielleicht heißt es auch das. Aber ich würde sagen, es ist eher metaphorisch, also sich wirklich vom Lichte Gottes, vom Segen Gottes zu ernähren und dem Lichte Gottes anzuschließen. Und deshalb gibt es eben eine ganze Reihe von spirituellen Praktiken, von Sadhana im Ramadan. Das fängt an mit dem Ritualgebet, das ich schon genannt habe, 5-mal am Tag sich zu bestimmten Zeiten Gott zuzuwenden. Das unterstützt natürlich auch das Fasten. Und beim Fasten, alle, die schon mal gefastet haben, die werden wissen, dass das Fasten ja auch die Sinne schärft. Also es bringt eine erhöhte Konzentration mit sich. Man ist so ein bisschen high, besonders dann in den Nachmittagsstunden, wenn es zum Abend zugeht. Und das hilft natürlich, den Mind auch runterzuschalten, die Gedanken, unsere immerwährenden Gedanken etwas leiser werden zu lassen. Und diese Praktik des Gebets ist wirklich eine Unterbrechung des Alltags. Immer wieder bewusst vor Gott zu treten und aus diesem Schlaf der Unwissenheit, so nennen es die Sufis, aus diesem Schlaf der Unwissenheit oder Maya, wie wir in Sanskrit sagen, auszusteigen. Es gibt auch ein besonderes Gebet, was nur im Ramadan praktiziert wird. Das ist das Tarawih-Gebet. Und das passiert nachts, also nach dem Fastenbrechen. Und wenn es schon dunkel ist. Und das ist ziemlich sportlich, weil das dauert ungefähr eine halbe Stunde bis 40 Minuten und besteht aus 20 Abläufen. Wer schon mal das muslimische Gebet gesehen hat, der weiß, dass das aus bestimmten körperlichen Haltungen besteht, bestimmten Abläufen. Und dieses Tarawih-Gebet ist eben ein längeres Gebet, was im Ramadan in der Gemeinschaft, in der Moschee zusammen verrichtet wird. Im Moment befinden wir uns in Istanbul in einem 2,5-wöchigen Lockdown. Das heißt, die Moscheen werden auch nicht besucht. Und die offizielle Religionsbehörde hier hat also verkündet, bitte verrichtet diese Tarawih-Gebete zu Hause. Die sind aber übrigens freiwillig, die sind nicht Pflicht wie die anderen 5 Gebete. Das ist sozusagen noch die spirituelle Krönung für die, die es ganz ernst meinen. Die letzten 10 Tage im Ramadan sind traditionellerweise eine Zeit des Rückzugs und besonders intensiv im Beten und im Meditieren. Wir hatten ja gesagt, dass der Koran, die Offenbarung des Koran, in den letzten 10 Nächten des Ramadan begonnen hat. Und deshalb ist diese Zeit eben ganz besonders. Und Sufis versuchen in dieser Zeit wach zu bleiben, jede Nacht, und wirklich die Nächte voll zu nutzen in Gebet, in Dhikr. Dhikr ist das Gedenken an Gott, sozusagen das muslimische Japa, also die Wiederholung des Gottesnamen. Und eben auch die Koranlektüre. Möglichst im Ramadan den Koran zu lesen jeden Tag oder aber dem Koran zuzuhören. Weil der Koran wurde ja an Mohammed, der, wie es in den Quellen heißt, Analphabet war, wie die meisten Menschen in der Zeit, wurde ja durch die Stimme durchgegeben. Also er wurde mit den Ohren empfangen. Und genauso versuchen auch die Muslime heutzutage, wenn sie der Koranrezitation zuhören, dieses Offenbarungserlebnis von Mohammed noch einmal mitzumachen. Also sozusagen den Koran selbst zu empfangen, indem sie über den Klang der koranischen Sprache, des Arabischen meditieren. Und das Arabische ist genauso wie das Sanskrit eine heilige Sprache, die auf vielen Ebenen, auf vielen Schwingungsebenen einwirkt auf den Menschen. Und ist übrigens auch eine sehr logische und mathematische Sprache, genauso wie das Sanskrit. Und deshalb auch selbst für die Worte nicht unbedingt verstehen. Und die meisten muslimischen Länder sind ja nicht arabische Länder, sondern wir haben die meisten Muslime in Indien, in Pakistan, in Indonesien, in Malaysia, auch in der Türkei. Das sind alles Länder, wo Arabisch nicht die Muttersprache ist. Dort ist allein dann schon das Zuhören sozusagen mit dem Klang des Arabischen, allein das hat schon einen Effekt. Rumi sagt sogar, wer sich von Stroh und Gerste ernährt, also hier wieder diese Tiermetapher, wer sich von Stroh und Gerste ernährt, der wird zum Opfertier. Doch wer sich durch Gottes Licht ernährt, der wird zum Koran. Also Rumi geht hier noch eine Stufe weiter und er sagt, wer sich wirklich voll Gott hingibt, dem offenbart sich der Koran selbst in seinem Herzen. Also dann ist der Koran nicht mehr nur ein Buch vor dir, sondern es ist wirklich diese Offenbarung im Herzen, die Verinnerlichung des Korans. Und dann versuchen, den Koran sozusagen als Koran auf 2 Beinen in die Welt, in die Gesellschaft zu tragen. Nun hat Mohammed schon zu seinen Lebzeiten die Menschen kritisiert und er hat gesagt, viele Fastende, die haben nichts von ihrem Fasten außer Hunger und Durst. Viele Fastende haben nichts von ihrem Fasten außer Hunger und Durst. Also das weist so ein bisschen darauf hin, dass es wirklich auf die Einstellung, auf das Bewusstsein hinter dem Fasten ankommt. Natürlich kann man das auch als Pflicht verrichten. Ja, ich muss ja, weil das steht im Koran und deswegen mache ich das. Und tatsächlich gibt es natürlich eine Gruppe von Muslimen, die das so sehen. Aber wenn wir wirklich die spirituelle Bedeutung des Fastens zu sehen versuchen, dann ist es natürlich nicht nur das Fasten des Körpers, sondern das Fasten auf vielen Ebenen. Auf welchen Ebenen? Es geht zum Beispiel um das Fasten der Sinne. Also hier haben wir wieder Swami auch, der ja sagt, wir müssen die Sinne lernen zu kontrollieren. Mohammed spricht vom Fasten der Augen, der Ohren und der Hände. Das bedeutet also nichts mit Gier, mit Lust anzuschauen, keine negativen Nachrichten zuzulassen, vielleicht mal einen Monat lang ganz den Fernseher auszulassen, sodass nichts Negatives in die Ohren eindringt. Kein Tratschen, keine Nachrede, kein Gossip, kein schlechtes Wort in den Mund bringen, nichts Verbotenes sagen, nichts Verbotenes anfassen, keine Negativität, sowohl in den Gedanken wie auch in den Wörtern. Das geht so weit sogar unter Sufis in der Türkei, dass sie das so teilweise in die Sprache eingebaut haben. Zum Beispiel statt zu sagen, ich habe die Kerze zum Erlöschen gebracht oder ich habe die Kerze ausgepustet, sagen sie, ich habe die Kerze zum Einschlafen gebracht. Weil das Erlöschen, das ist ja etwas Negatives. Und so sprechen die Sufis von 3 Ebenen des Fastenbrechens. Das Fastenbrechen für jemanden, der sozusagen zur großen Gruppe der Muslime gehört, der bricht sein Fasten, wenn er etwas in den Mund nimmt, also etwas isst oder trinkt. Jemand, der sich auf dem spirituellen Weg befindet, vielleicht einem Sufi-Orden angehört, der hat sein Fasten gebrochen, wenn er das Herz eines anderen gebrochen hat. Also hier kommt der Aspekt der Gemeinschaft, der Nächstenliebe hinein. Und jemand, der Gott verwirklicht ist und Gott voll realisiert hat, der hat sein Fasten in dem Moment gebrochen, wenn er auch nur einen Moment an etwas anderes denkt als Gott. Also hier haben wir eine ganz andere Ebene des Fastens, die den Erwachten vorbehalten ist. Zu guter Letzt, das ist der letzte Aspekt, den ich nenne, geht es natürlich darum, beim Fasten das Ego auch ein Stück weit auszuhungern. Denn wir wissen ja auch aus dem Hinduismus, dass unsere Sinne und all die negativen Qualitäten in uns, die wir alle in uns tragen, unsere Selbstsucht, unsere Gier, unser Neid und so weiter, all diese Dinge sich durch das Essen auch nähren. Also man spricht ja im Ayurveda vom Tamas, also diese Trägheit, diese Vernebelung sozusagen, die wir eigentlich ständig haben in unserem Alltag, das also wegzubrennen und das Ego, die Nafs zu reinigen. Beim Fasten kommen dann auch immer wieder Gedankenmuster auf, also das kann ich aus Erfahrung sagen, zum Beispiel das Denken an Essen, also man stellt sich dann schon ungefähr so gegen Mittag, wenn der Hunger langsam anfängt, an manchen Tagen stellt man sich dann schon so das Essen vor oder was koche ich denn heute Abend? Und da immer wieder dann sich auf Gott zurückzuholen oder auch negative Gedankenmuster, die wir immer wieder in uns haben, die immer wieder an Gott zu übergeben. Denn nur wer hingegeben ist oder sich Gott hingibt, ist ja ein Muslim. Also das ist ja die Bedeutung überhaupt des Wortes Muslim und Islam, Hingabe an Gott. Und so gesehen, das möchte ich auch noch sagen, sind eigentlich Menschen aller Religionen, die Gott hingegeben sind Muslime. Also Muslim aus diesem Verständnis ist nicht unbedingt irgendwie eine Zugehörigkeit zu einer bestimmten Religion, sondern es ist ein Zustand des Seins. Und so gesehen sind auch nicht alle Muslime, die sich Muslime nennen, sind Muslime. Sie können vielleicht höchstens sagen, dass sie versuchen, Muslime zu sein. Und dann natürlich die Entwicklung von Dankbarkeit. Also wenn wir auf etwas verzichten müssen, dann merken wir gleichzeitig, was uns sonst gegeben ist, wenn wir gerade nicht fasten. Also sozusagen die Fülle in unserem Leben, all dieses sich dessen bewusst zu werden und zu wissen, dass alles, was wir zu uns nehmen, alles, was uns gegeben ist, vom Essen über das Geld, was wir einnehmen, alles von Gott kommt, bis zu der Luft, die wir atmen. Das ist ja auch eigentlich eine der Lehren der Corona-Epidemie, die Luft, die wir atmen, ja, dieses Geschenk überhaupt wahrzunehmen. Denn für die Sufis ist es eine Sünde zu sagen, dieses Geld habe ich mir verdient. Ja, das ist mein Geld, was ich mir mit meinem eigenen Fleiß und meinem eigenen Schweiß verdient habe. Denn die größte Sünde im Sufismus ist das eigene Ego. Also auch da zu sagen, nein, alles kommt von Gott und Gott ist der Einzige, der das Recht hat, ich zu sagen. Also dieser Kampf mit dem Ego, den bezeichnen die Sufis als Dschihad, als den großen Dschihad. Und Dschihad ist ja eines dieser Schreckenswörter, die immer wieder bei uns in den Medien auftreten, völlig missverstanden und natürlich völlig falsch dargestellt. Der eigentliche große Kampf, der eigentliche Dschihad ist eben dieser Kampf mit dem eigenen Ego und die Entwicklung von Selbstdisziplin. Und gleichzeitig, und damit möchte ich schließen, ist natürlich das Fasten immer auch so ein kleiner Tod des Egos. Also die Sufis sagen, versucht zu sterben zu lernen, bevor ihr sterbt. Sterbt, bevor ihr sterbt. Sodass, wenn das eigentliche Sterben, wenn der physische Tod kommt, ihr schon wisst, wie ihr sterben müsst. Und das geht wirklich zurück auf die ganz essentiellen Fragen unseres Lebens. Also warum bin ich hier? Und wenn ich sterbe, auf was für ein Leben möchte ich zurückblicken? Habe ich als Mensch meine Pflicht erfüllt? Und das ist nämlich die Pflicht, im Sufismus Gott zu erkennen und sein Licht in mir zum Scheinen zu bringen. Habe ich diese Pflicht erfüllt? Konnte ich dem nachgehen in meinem Leben? Also hier sozusagen das Sterben auch ein Stück weit zu üben. Denn ein Leben, was nicht in dieser Richtung gelebt wird, in Richtung von Gott, ist im Islam ein verschwendetes Leben. Und das ist wohl auch die größte Tragik unserer Zeit, dass das Gros der Menschen diese Gelegenheit wohl verpasst, weil sie sich dessen nicht bewusst sind. Und das ist ja eben auch der Grund und die Ursache für all die Krisen und die Probleme, die wir sehen heutzutage. Also Ramadan sozusagen als Schlusswort, als Probe für das gesamte Leben an sich. Besonders diese letzten 10 Tage im Ramadan, das ist eben wirklich so eine Zeit des Rückzugs, wo man versucht, sich so weit wie möglich aus der Welt hinauszunehmen. Also bei den Sufis sage ich jetzt, ja. Und das kann bedeuten, zum Beispiel, ich habe Freunde, die nehmen sich diese letzten 10 Tage, um Technologie zu fasten. Also alle Bildschirme aus, Handys aus, weg von der Welt. Die, die es können, die bleiben nachts auf und versuchen zu meditieren, zu beten. Ja, und allgemein wirklich ein Bewusstsein dafür zu entwickeln, dass ich nicht für mich selbst faste, um mich irgendwie besonders fromm zu fühlen oder das Gefühl zu haben, ich erfülle jetzt irgendeine Pflicht oder da ist irgendein Gott im Außen, den ich versuche zufriedenzustellen mit meinem Fasten, sondern wirklich tief zu realisieren, dass Gott es ist, der durch mich fastet. Also was bedeutet das, wenn ich wirklich in diesem Bewusstsein faste? Gott ist der, der mir das Geschenk gibt zu fasten. Gott ist der, der mir überhaupt das Gebet schenkt. Also im Sufismus gibt es auch diese schöne Geschichte, die Rumi erzählt, von einem Mann, der jede Nacht ruft Allah, 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 Allah im Gebet. Und eines Nachts hört er die Stimme von Satan, die Stimme des Teufels. Und das ist ja oft so ein bisschen eine Metapher eigentlich für die Stimme des Egos. Ja? Er hört die Stimme des Teufels und der Teufel sagt zu ihm, ja, sag mal, du rufst hier Allah, Allah, Allah jede Nacht, aber wo ist denn die Antwort? Wann sagt Allah zu dir, ja, ich bin hier, ich höre dich? Und der Mann wird ganz traurig und legt sich schlafen und hört auf zu beten. Und eines Nachts hört er eine Stimme in seinem Traum, die sagt, warum hast du aufgehört zu beten? Und er sagt, ja, es kommt keine Antwort. Und dann sagt ihm die Stimme, das Gebet haben wir dir geschenkt. Und in jedem Allah, 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 in jedem Wort Allah, was du aussprichst, liegt schon die Antwort. Wir sind hier. Das kann man mit dem Verstand gar nicht so ergreifen. Das ist wirklich die Erkenntnis, dass nichts existent ist außer Gott. Ja, das ist ja das islamische Glaubensbekenntnis. Also la ilaha illallah. Es gibt keinen Gott außer Gott. Dass nichts existent ist außer Gott. Und dass Gott der ist, der fastet. Gott der ist, der das Fasten bricht und so weiter und so fort. Und das wirklich nicht nur mental zu kapieren, sondern zu verkörpern und zu leben, das ist das, was die Sufis versuchen im Ramadan zu schaffen.
Damit, liebe Hörerinnen und Hörer, ist diese Sendung von Marian Bremer über den Monat Ramadan beendet. Ich persönlich habe sehr viel Neues erfahren. Ich weiß zwar hier um die Ecke, der türkische Gemüsemann, die feiern Ramadan, aber ich habe nie wirklich gewusst, was das bedeutet. Und ich hoffe, dass wir von Marian noch viel mehr über diese faszinierende Kultur erfahren werden. Im Namen des gesamten Radioteams verabschiedet sich am Mikrofon Ihre Evelyn Seliger.